Ja, warum nicht? Deutschland kenne ich ja, Odenwald, Schwarzwald, Pfalz. Aber ich habe so viele Wanderwege, auch kürzere, in Deutschland auf der Liste. Wäre doch mal eine Chance. Und dann wollte ich nicht schon wieder weit fliegen und dachte, naja, Deutschland musst du auch nicht viel planen. Du buchst einen Zug, fährst nach Sylt und wanderst einfach. Die haben dann gesagt zu allen, die vorbei sind, ihr kommt bitte alle raus. Wir übernehmen für euch hier die Verantwortung, weil wir uns um euch Gedanken machen und wir die Natur hier kennen. Der andere Kollege war erst 26. Und habe ich mir gesagt, meine Fresse, worauf wartest du denn eigentlich? Ich war auch nicht so ganz zufrieden auf der Arbeit gerade. Und dann habe ich mit meinem Chef gesprochen und habe gesagt, kann ich nicht mal 6 Monate frei machen?
Moin und herzlich willkommen bei Frei Raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christoph Förster und es geht in der heutigen Folge um das Wandern. Das Wandern in Deutschland, aber auch das Wandern in der großen, weiten Welt. Was gibt's da eigentlich für Unterschiede? Ich spreche heute mit Jan Rumig. Und Jan ist in diesem Jahr komplett einmal durch Deutschland gewandert. Und zwar auf dem Nord-Süd-Trail. Von Sylt bis nach unten tief ins Allgäu, beziehungsweise hoch ins Allgäu. Es geht ja dann noch ein paar Höhenmeter bergauf, wenn wir vom Startpunkt von Sylt uns diese Strecke mal anschauen. Jan ist aber unter anderem auch schon komplett durch Neuseeland gewandert und hat deswegen einen ganz guten Blick auf die Unterschiede und Besonderheiten. Wir werden von Jan heute aber auch hören, wie er das macht, sich immer wieder auch längere Zeiträume frei zu schaufeln, um wandern zu gehen, obwohl er in einer Festanstellung ist. Wir werden erfahren, welche Regionen in Deutschland ihm besonders imponiert haben und welche Tipps er hat für Tages- und Wochenendwanderungen in Deutschland. Einen kleinen Bonustipp gibt's auch noch, und zwar, wo man die richtige Partnerin oder den richtigen Partner fürs Wandern kennenlernen kann. Du kannst dich also auf eine Menge Inspirationen heute freuen. Vorher noch einmal ganz kurz zu der Folge von vergangener Woche. Da habe ich ja unter anderem erzählt, ein bisschen von dem Lost Soul Ultra und diesem Hype um das Ultralaufen, speziell dieses Format, das Backyard-Format, und habe erzählt, dass Kim Gottwald, der diesen Last Soul Ultra, diese Veranstaltung in Deutschland, jetzt vor kurzer Zeit gewonnen hat, also am längsten dabei war und am weitesten gelaufen ist, dass er gesagt hat, er hat eine bestimmte Menge von Ibuprofen, Schmerzmitteln eingeworfen während dieser Veranstaltung, und zwar 8000 Milligramm. Jetzt hat er selber das so ein bisschen relativiert in einem YouTube-Video. Das will ich hier nicht unerwähnt lassen. Er hat gesagt, er hat zwar diese Zahl genannt, aber, und ich formuliere das ganz bewusst jetzt mal im Konjunktiv, diese Zahl habe gar nicht der Wirklichkeit entsprochen. Da habe er etwas durcheinander bekommen. Es gibt auf YouTube so ein Video, wo er nochmal Bezug nimmt auf das Rennen und auch die Berichterstattung drumherum. Sagt da auch, macht das bitte nicht nach. Und da macht er sich's aus meiner Sicht natürlich etwas einfach, wenn du dich dann doch als Helden inszenierst durch das, was du ja da tust und was du nach außen trägst, und dann aber komplett die Verantwortung nur für dich übernimmst und sagst, ich mache hier was, das ist total ungesund, bitte keiner nachmachen. Aber es eben ganz viele Menschen gibt, die dem ja nacheifern, gerade auch im jüngeren Alter. Habe ich schon vergangene Woche drüber gesprochen. Wenn du Lust hast und das nicht gehört hast, hör dir das gerne nochmal an, die Folge von letzter Woche, und bei Bedarf auch die entsprechenden Videos auf dem YouTube-Kanal von Kim Gottwald, und dann machst du dir dein eigenes Bild. Ich wollte es hier nur erwähnen, dass da von ihm nochmal so eine in Anführungszeichen Korrektur kam. Jetzt gehen wir aber gleich rein in die Folge mit Jan Rumig über das Wandern in Deutschland und der weiten Welt und über noch so viel mehr. Vorher atmen wir aber noch einmal kurz durch. Hast du gut geschlafen letzte Nacht? Ich habe hier und heute eine Idee für dich, wie sich deine Nachtruhe möglicherweise noch optimieren lässt. Meine Werbepartnerin für den Oktober ist nämlich Emma. Genauer gesagt die Emma Matratze. Laut Umfrage die beliebteste Matratzenmarke Deutschlands. Und von der gibt es nur im Oktober eine wirklich interessante Herbstaktion. Zum Beispiel bekommst du das absolute Topmodell, die Elite AirGrid Plus Matratze mit 50% Rabatt und erhältst mit dem Code FREIRAUS nochmal 5% Rabatt auf alle Produkte. Emma hat aber nicht nur Matratzen, auf denen du bis zu 100 Tage Probe schlafen kannst, sondern auch ergonomische, temperaturregulierende Kissen, Decken und sogar Betten. Für mich war eine suboptimale Matratze vor über einem Jahr ja der Grund, vom Schlafzimmer zum Schlafen auf der Terrasse zu wechseln. Jetzt haben auch wir eine Emma-Matratze und wieder mehr gemütliche gemeinsame Drinnennächte, weil mir nichts mehr wehtut, wenn ich morgens aufwache. Also nochmal bis zu 50% Rabatt bei Emma im Oktober. Plus 5 mit dem Code FREIRAUS auf emma-matratze.de. Jan, herzlich willkommen bei FREIRAUS.
Hallo Christo, danke, dass ich hier sein darf.
Ja, ich freue mich sehr, dass wir heute quatschen über das Wandern in Deutschland, aber auch in der weiten Welt. Du hast ja eine ganze Menge Wandererfahrung. Als wir uns mal gesehen haben, da hattest du noch deutlich weniger Kilometer in den Beinen. Zwar schon einige, ja, aber das war, glaube ich, kurz bevor du dann deine lange Wanderung durch Neuseeland gestartet hast.
Ja, genau. Da haben wir uns in Mannheim getroffen auf deiner Premiere von deinem Film durch Deutschland. Und da habe ich dir gesagt, ich fliege in ein paar Wochen oder Monaten dann nach Neuseeland. Und ja, dann bin ich dann nach Neuseeland zum Abenteuer aufgebrochen.
Ja, es ist einiges passiert seitdem. Nicht nur in der Welt da draußen, sondern auch bei uns, bei dir, bei mir. Wir wollen heute vor allen Dingen über das sprechen, was du so erlebt hast seitdem, aber auch darüber, was dich überhaupt so nach draußen zieht. Was ist das? Warst du immer schon so ein Wandersbursch oder ist da irgendwann was passiert, was dich wirklich so nach draußen, weiß ich nicht, getrieben hat oder gezogen hat? Warum bist du gerne draußen und wie hat sich das entwickelt?
Ich war schon immer gerne draußen wandern, auch als Jugendlicher. Ich hatte nicht diese Delle, wie manche in der Jugend haben, die sagen, ich will mit Wandern nichts am Hut haben. Aber tatsächlich, der Durchbruch fürs Wandern kam bei mir so 2016, 17. Da habe ich mich hatte ich eine schwere Trennung und es hat mich rausgetrieben. Es war dann am ersten Mal so Flucht vor dem, was da nicht mehr ist. Ja, seitdem gehe ich eigentlich jedes Wochenende in Deutschland rundum. Ich wohne geschickt in Heidelberg zwischen Odenwald, Schwarzwald und Pfälzerwald. Und da konnte ich dann, ja, da wähle ich mir immer andere Touren aus und gehe dann eben einmal in der Woche mindestens raus. Meistens Tagestouren, aber mein Herz gehört halt den Bergen. Und dann liegt auch relativ geschickt. Ja, ich kann mich dann entscheiden, will ich eher Richtung Schweiz oder eher Richtung Österreich oder deutsche Berge wie im Allgäu. Und dann mache ich auch mehr Tagestouren in den Alpen, in Hütten und so weiter.
Was hast du gehofft zu finden da draußen, als es dich rausgetrieben hat nach dieser Trennung?
Ich glaube eher mich spüren und ich arbeite ja auch den ganzen Tag an Computern.
Was machst du beruflich?
Ich bin in der IT. Softwarearchitekt. Und das heißt, ich sitze ja 8, 9, 10 Stunden immer vor dem PC und auch immer sitzend. Und mir geht es einfach darum, die Natur so zu erleben, wie sie ist, ja, die Gerüche, das Gespür unter den Füßen und die Welt so zu erkunden. Und gleichzeitig mache ich ja auch gerne Fotos. Und für mich ist einfach, wenn ich das mit der Kamera festhalten kann, nicht unbedingt wegen Teilen, sondern einfach für mich auch, um es nachzuerleben, fühlt mich das komplett. Ja.
Wenn es eine Flucht war damals, gab es irgendwann so einen Moment, wo du gemerkt hast, jetzt bin ich angekommen, jetzt bin ich nicht mehr auf der Flucht oder bist du das heute teilweise auch noch?
Nee, das hat sich im Verlaufe wieder nivelliert. Ich glaube, ganz angekommen war das dann wirklich durch diese erste lange Wanderung. Ich habe dann auch immer gesagt, ja, so groß, ich habe dann angefangen, während Corona dann deine Podcasts zu hören, dann Christine Thürmer und so weiter. Und dann, das war schon für mich so, ja, zu entdecken, was es da so draußen gibt. Ja, mehr raus, mehr Abenteuer, was kann man noch anders machen? Stichwort Mikroabenteuer und so. Dann habe ich gesagt, ja, die große Reise, so ein großes Abenteuer, nicht mal wandern, aber So eine längere Abwesenheit, 4, 5, 6 Monate, das kannst du auch mal machen, wenn du deine richtige Partnerin fürs Leben hast. Naja, die kam halt nie. Ja, oder wenn man es will, kommt sie dann bestimmt gar nicht, ja. Und dann sind 2 Kollegen bei mir auf der Arbeit gestorben, unerwartet. Das eine war ein ehemaliger Chef, der war 50, was ja schon ein bisschen älter ist, aber nicht das Alter zum Sterben. Und der andere Kollege war erst 26. Dann habe ich mir gesagt, meine Fresse, worauf wartest du denn eigentlich? Ich war auch nicht so ganz zufrieden auf der Arbeit gerade. Und dann habe ich mit meinem Chef gesprochen, habe gesagt, ich habe noch 160 Urlaubstage auf dem Konto, kann ich nicht mal 6 Monate frei machen. Ja, hat es genehmigt. Und dann war mir klar, ja, es soll vielleicht Wandern sein. Und dann habe ich geguckt, USA, Pacific Crest Trail und so weiter. Aber ist nicht, also erstmal überlaufen für meine Verhältnisse. Und zweitens teilweise auch gefährlich durch Schlangen und so weiter. Und dann hatte ich mal auch während der Corona-Zeit von diesem Te Araroa gehört. Ja, und dann war die Entscheidung gefallen.
Das ist dieser lange Weg durch Neuseeland, um die abzuholen, die jetzt nicht so firm sind in dieser Weitwanderszene.
Genau, der geht vom Nordende Neuseelands bis zum Südende über beide Inseln. Da gibt's nichts Gefährliches, außer eben der Wanderweg an sich. Und dann habe ich gesagt, komm, jetzt probierst du es einfach mal. Neuseeland ist ein easy Land, ja, ganz viele Backpacker, freundliche Menschen.
Bist du ein vorsichtiger Typ? Weil du sagst, gibt's keine Gefahren? Oder war das eher darin begründet, dass du noch wenig Erfahrung hattest beim längeren Unterwegssein draußen? In
der eher, dass ich wenig Erfahrung hatte. Ich meine, jetzt danach bin ich noch wagemutiger, weil man eben lernt, es kann dir eigentlich wenig passieren. Da muss schon sehr viel passieren, dass man dann wirklich stirbt oder wirklich sich sehr, sehr schwer verletzt. Kann immer natürlich vorkommen, aber man ist weniger verletzlich, als man denn denkt.
Um dann noch gleich ins Klischee reinzugehen, jetzt arbeitest du viel am Computer. Ich weiß nicht, ob du ein Excel-Tabellentyp bist, aber planst du gerne und viel? Oder gehst du da eher so dann doch wie so ein, wenn wir im Klischee bleiben, wie so ein Kreativer ran, der dann das alles auf sich zukommen lässt?
Nee, ich plane sehr gerne. Das weiß ich auch und ich versuche es auch zu vermeiden. Ich war ja danach dann in Deutschland unterwegs. Und da habe ich dann schon versucht, weniger zu planen. Um es kurz zu sagen, ich bin dann, ich hatte jede Etappe für Neuseeland grob vorgeplant. Das heißt, ich wusste, wenn jetzt nichts Weltbewegendes passiert, länger oder kürzer, komme ich in 120 Tagen da unten an. Und ich wusste, da kann ich übernachten, da kann ich übernachten und da kann ich übernachten. Ja, und dort kann ich einkaufen. Nimm dir aber natürlich auch ein bisschen von dem Erlebnis.
Du hast Christine Thürmer schon angesprochen, als die Weitwanderpäpstin, ja, die auch hier im Podcast schon zu Gast ist und es übrigens demnächst auch nochmal sein wird. Wenn man die aufs Thema Abenteuer anspricht, sagt die ja, ich will überhaupt kein Abenteuer. Ich habe immer einen Plan B und einen Plan C und ich will keine Überraschungen da draußen. Da sage ich persönlich auch mal, ich mag das ganz gerne, würde ich jetzt nicht so mitgehen, ist aber auch völlig legitim. Jeder ist ja anders draußen unterwegs und jede. Aber ja, du hast schon das Gefühl, dass dir da manchmal dann was abgeht oder du vielleicht so einen Abenteuerfaktor dann vermisst, wenn du zu viel planst?
Na, ich glaube, du lernst Menschen und nur richtig kennen und wie sie eben hilfreich sie sind und die positiven Erfahrungen mit den Menschen, wenn du in der Not bist. Ja, es muss keine lebensbedrohende Not sein, aber wenn man mal kein Getränk, kein Wasser mehr hat. Dann kommt plötzlich einer und sagt, hey, du siehst so aus, als hättest du Durst. Ja, willst du von mir ein Wasser oder ein Bier oder was auch immer? Und diese Spontanität, die bleibt dann einfach aus. Ja, oder du bist heute mal fit und dann kannst du sagen, ja, ich wandere noch 10 Kilometer mehr. Oder einfach bist du bei einer Stelle bist, die halt wirklich wunderschön ist. Und wenn du es aber von vornherein geplant hast, dann musst du dich halt vor Ort überlisten. Musst du halt sagen, ja, komm, jetzt ignorierst du mal, was da auf dem Papier oder in der App steht. Jetzt gehst halt mal noch ein bisschen weiter.
Auf dieser Wanderung durch Neuseeland bist du da im Plan geblieben?
Ich war ein bisschen schneller, aber es war im Nachhinein gut, dass ich geplant hatte, weil dann der Te Araroa ist einer der Wege, die wirklich Planung erfordern. Das ist anders in den USA, weil da die Campingplätze sehr viel häufiger da sind und auch alles öffentliches Land. In Neuseeland ist es nicht so und deswegen war gut zu wissen, wo könnte ich denn übernachten. Aber wenn ich Bock hatte und ich wusste, in 5 Kilometern kommt eben was anderes, dann bin ich auch da weitergegangen.
Wie ist es mit Einsamkeit? Du warst 6 Monate unterwegs, ein halbes Jahr.
Ich fühle mich eigentlich nie einsam. Ja, ich muss sagen, manchmal, wenn es mir dann zu eintönig wird, dann mache ich mir einen Podcast auf die Ohren. Ja, auch gerade passend, wenn man dann unterwegs ist, irgendwas zum Wandern, irgendein Gear Talk oder für neue Reiseziele. Aber ich genieße auch einfach, ja, die Natur zu hören. Dann, wenn ich mich aufs Fotografieren fokussiere, dann bin ich auch komplett im Element. Ich vermeide meistens sogar die Menschen. In Neuseeland am Anfang war es gut, jemanden zu haben, dass man nicht alleine wandern muss, dass man auch die Ängste ein bisschen teilen kann oder mal jemanden fragen kann, glaubst du, wir kommen durch den Fluss durch oder hilfst du mir, durch den Fluss durchzukommen? Aber sonst war ich einfach froh, meine Ruhe zu haben. Dann schreibe ich abends danach meinen Tagesbericht für mich so ein bisschen, guck mir die Fotos nochmal an und ja, da vermisse ich eigentlich gar niemanden.
Gibt's was, was du findest beim Wandern da draußen in der Natur, was du in der Gesellschaft vermisst?
Das ist eine tiefgehende Frage. Ja, ich finde einfach, wenn man sich in der Natur auch mit anderen Menschen, wenn man sich da begegnet, es ist nicht so oberflächlich und man akzeptiert sich so, wie man ist, ja. Jeder hat das gleiche Ziel, ja, die meisten. Sie wollen einfach eine geile Zeit haben. Die geile Zeit für diejenigen, die du beim Wandern triffst, ist draußen in der Natur. Und du tauschst dich eher darüber aus, ja, was hast du schon erlebt? Kannst du mir Tipps geben? Was fasziniert dich an der Natur? Und es ist echt egal, wie derjenige situiert ist, Status, Lebenswandel, ist ganz, ganz egal, ja. Es zählst nur du als Person.
Gibt es Begegnungen, an die du dich heute noch besonders erinnerst von dieser Neuseeland-Wanderung?
Ja, also vor allem die Trail Angels.
Das sind Menschen entlang des Weges, die in irgendeiner Form die Wanderer und Wanderinnen unterstützen, die da unterwegs sind.
Genau, die kochen zum Beispiel mal für dich oder du kannst bei denen übernachten. Und da speziell waren es die maorischen, die Trail Angels maorischen Ursprungs. Wir hatten da eine 5-tägige Kanutour auf dem Whanganui River, ein Great Walk, der eben 5 Tage durch einen Fluss führt. Und da hatten wir ziemlich bescheidenes Wetter. Und es kam Wind, 60 km/h Gegenwind. Der hat dann entschieden, wenn du links fahren solltest, ist er dann eben nach links geweht. Wenn er nach rechts geweht ist, wurdest du nach rechts gedrückt. Wenn er von vorne kam, wurdest du sogar rückwärts den Fluss hochgetrieben. Wir sind da auch gekentert. Und da war dann ein Campingplatz, wo wir eigentlich gar nicht hätten übernachten sollen. Da waren aber Maoris die Inhaber, die Betreiber. Und die haben dann gesagt zu allen, die vorbei sind, ihr kommt bitte alle raus. Wir übernehmen für euch hier die Verantwortung, weil wir uns um euch Gedanken machen und wir die Natur hier kennen. Ja, von der Kanufirma bist du da relativ auf dich alleine gestellt. Die geben dir die Kanus und du bist 5 Tage dann unterwegs. Und die haben sich wirklich uns angenommen, haben gesagt, hey, wir kennen die Natur. Du bist uns nicht egal. Und auch wenn jetzt der Platz eng wird, ist ganz egal, du kannst hier pennen. Und wenn wir morgen dann sehen, das Wetter ist wieder gut, geht ihr alle weiter und ansonsten bleibt ihr noch hier.
Jetzt haben wir eben über Einsamkeit gesprochen. Du aber gerade vom Wir. Ihr wart in einer Gruppe mit diesen Kanus unterwegs. Welche Gruppe war das?
Das war, da geht jeden Tag, gehen halt verschiedene Wanderer dann auf diesen Fluss. Und wir waren dann, ich glaube, 20, 25, 30 Leute. Und ja, dann fährst du auch in deinem Zweierboot vor dich hin. Aber da begegnest du eben, entweder du siehst die Leute, weil sie vor dir da am Fluss oder hinter dir am Fluss paddeln, oder du triffst sie abends, weil der Tagesverlauf immer der gleiche ist.
160 Tage Urlaub hast du gehabt. 6 Monate hast du frei bekommen. Hast dieses großartige Erlebnis da in Neuseeland gehabt. Dann warst du wieder zu Hause. Irgendwann. So, und dann waren die Urlaubstage wahrscheinlich mehr oder weniger aufgebraucht.
Nee, ich hatte...
Na, immer noch nicht. Du schüttelst so ein bisschen den Kopf. Hattest noch was?
Ich hatte noch, ich glaube, ich habe 115 Tage oder so gebraucht, ja.
Na, da waren also noch welche da. Gab es direkt neue Pläne dann für nächste Touren? Oder hattest du erstmal genug?
Ich musste erstmal kämpfen, wieder anzukommen. Also ich hatte dort gar nicht so das Gefühl. Ich bin ja von den 6 Monaten, bin ich 4 Monate gewandert. Und dann noch 2 Monate mit dem Auto gereist. Und ja, da habe ich mir gar keine Gedanken über danach gemacht. Wird schon irgendwie schief gehen. Und dann erinnere ich mich noch, der erste Tag Arbeit, hatte ich ein Meeting mit meinem Chef damals und habe gesagt, du, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was ich hier tue. Ich fühle mich hier nicht mehr aufgehoben, nicht wegen dir oder der Firma an sich. Es ist dieses wirtschaftliche, kapitalistische System, in dem ich mich einfach nicht mehr aufgehoben gefühlt habe. Und das war wirklich sehr schwer. Also Ich habe da am Anfang sehr mit meinen Gefühlen auch gekämpft, weil ich da keinen Wert mehr darin gesehen hatte. Passenderweise kam dann fast die Rettung. Es gab zu der Zeit bei uns ein Abfindungsprogramm. Das heißt, Vorruheständler ab Baujahr 68 konnten alle gehen, wenn sie wollten. So alt bin ich noch nicht. Aber bei uns gab es dann auch eine freiwillige Komponente. Wenn ich mich freiwillig melde, würde ich eine Abfindung bekommen. Aber der Manager meines Managers musste zustimmen. Ich habe gar nicht groß überlegt. Ich habe gesagt, ich ignoriere jetzt mal das Deutsche. Und was muss ich denn mit meiner Rente und bla 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 beachten? Und habe gleich draufgedrückt und mich dafür freiwillig gemeldet. Doch leider wurde es dann abgelehnt von der Führungskraft. Was dann nochmal für mich ja so ein Wurf ins kalte Wasser war, was ich auch wieder verarbeiten musste. Und ehrlich gesagt, ich glaube, in der Zukunft wäre es vielleicht dann doch, wenn du realistisch rangehst, vielleicht mit Einkommen, was man da machen will, ja, schwieriger geworden oder hätte mehr Planung erfordert. Aber für den Moment war das einfach für mich der Exit. Mittlerweile bin ich wieder ganz gut angekommen.
Bist du immer noch in der gleichen Firma?
Ja. Ich bin jetzt schon 23 Jahre in der gleichen Firma. Ich glaube auch nicht, dass ich, wenn ich es selbst bestimmen kann, nochmal zu einer anderen Firma gehen werde. Ich werde vielleicht irgendwann aufhören und dann gar nicht mehr arbeiten wollen. Aber ich sehe nicht den Sinn darin, jetzt die Firma zu wechseln und da genauso wieder mich reinzuarbeiten.
Hast du neuen Sinn gefunden in dieser Arbeit?
Eine neue Einstellung. Ich arbeite noch gerne, aber hauptsächlich auch, um mir die Abenteuer zu finanzieren. Und es ist schon gut, dass man weiß, man hat ein festes Gehalt und kann trotzdem einen gewissen Freiheitsgrad an Abenteuern erleben. Ich meine, das Beruhigende damals war, ich hatte ja noch 70 Tage Urlaub übrig, weiß jetzt nicht mehr genau. Und ich habe ja dann dieses Jahr auch nochmal wieder Urlaubstage dazu bekommen. Und dann haben wir sowas, das nennt sich Arbeitszeitkonto. Das heißt, ich kann heute auf Gehalt verzichten und kann mir das in Zukunft auszahlen lassen. Und da habe ich jetzt 4 Jahre und ein paar zerquetschte schon drin. Das heißt, ich kann 4 Jahre frei machen für volles Gehalt. Und es gibt mir natürlich Flexibilisierungsmöglichkeiten, wo ich dann die nächsten Jahre, und du siehst mich jetzt grinsen, vielleicht doch Abenteuer machen kann und mein festes Arbeitsverhältnis beibehalten kann.
4 Jahre sind eine richtig lange Zeit, auf jeden Fall. Ja. Das ist eine schöne Perspektive, definitiv. Wie ist denn deine persönliche Lebenssituation? Weil wir werden jetzt gleich auch sprechen über weitere Abenteuer. Das heißt, du bist nochmal losgezogen. Eine Frage, die dabei ganz vielen immer aufkommt, ja, wie macht er denn das? Kann ich ja nicht. Ja, da, also ist oft diese Sehnsucht kommt da hoch, boah, würde ich auch gerne machen, aber kann ich ja nicht. Hat der jetzt geerbt? Hat der, was weiß ich, wie viel Geld auf der hohen Kante? Macht der in Aktien? Ja? Da gehen ja gleich diese Gedankenkarusselle an. Immer ein bisschen zwischen den Zeilen, ja, kann ich nicht, geht bei mir nicht. Deswegen finde ich das immer eine ganz interessante und eine ganz wichtige Frage. Also, wie ist deine persönliche Situation? Wie ist deine finanzielle Situation? Beruflich haben wir jetzt schon drüber gesprochen. Also, wie dir das möglich ist. Das zeigt auch schon ein bisschen, wie es dann finanziell vermutlich ist. Also, du würdest ja volles Gehalt kriegen und kriegst volles Gehalt, wenn du nicht arbeitest. Insofern, ja, ist das dann gar nicht mehr so die große Frage. Aber hast du Familie zum Beispiel oder bist du in einer Beziehung?
Ich habe keine Familie. Kinder würden momentan gar nicht reinpassen. Aber unabhängig, auch nicht abhängig von den Abenteuern. Ich kann mir mit 43 jetzt keine Kinder mehr für mich vorstellen. Seit Januar bin ich in der Beziehung und jetzt war ich ja danach dieses Jahr, kommen wir gleich dazu, auch nochmal auf langer Wanderschaft. Und da habe ich gemerkt, schön, dass mich meine Freundin besuchen kann, aber ich bin nicht so egoistisch und ziehe das jetzt jedes Jahr alleine durch. Ich verzichte aber auch, oder ich will auch nicht darauf verzichten. Ich habe gesagt, meine Freundin muss das nächste Mal mit. Natürlich nur, wenn sie eben auch dazu bereit ist.
Schöner Zusatz, ja.
Genau. aber ich sag mal so, ich habe bei der Partnerwahl darauf geachtet, dass gewisse Parameter stimmen.
Wo habt ihr euch kennengelernt? In einem Wanderforum?
Nee, in Heidelberg gibt es ein Wunderweltenfestival. Das ist ein Fotofestival, wo Reisevorträge gegeben werden. Und da war ich jetzt dieses Jahr nur als Gast. Ich bin eigentlich jedes Jahr als Gast da. Und da habe ich eben so eine Veranstaltung bei Spontex oder Meet5. Es gibt so soziale Apps, wo man eben Treffen veranstalten kann. Und da habe ich ein Treffen für einen Vortrag eben reingestellt und dann hat sie sich gemeldet und dann war es fast, würde ich sagen, Liebe auf oder Begeisterung auf den ersten Blick beidseitig. Bei ihr ist es nicht so flexibel mit dem Arbeiten und ich glaube, sie weiß auch noch nicht, wie sich das anfühlt, so mehrere Wochen, Monate mal rauszugehen am Stück. Und deswegen haben wir beschlossen, dass wir in Zukunft nächstes Jahr mal klein anfangen, so 4-5 Wochen, eine gemütliche Wanderung, wenn ich dann alles richtig mache und sie auch Spaß dabei hat. Ich glaube, sie ist mehr Abenteurer als ich, so von der Einstellung her. Dann werden wir mal eine größere Reise. Ich träume immer noch davon, 6 Monate Kanada oder also was Wildes mal wieder. Oder Südamerika, einmal den Great Patagonia Trail oder so. Einfach mal wieder, wo man dann auch ja Wohlfühlwege, die es in Deutschland gibt, mal wieder ganz verlässt.
Für jetzt dieses Jahr 2025 hast du dir aber was Großes in Deutschland vorgenommen. Ja, nach Neuseeland und nach auch weiteren Wanderungen im Ausland. Jetzt dann Deutschland und zwar den Nord-Süd-Trail, der ja über 3000 Kilometer lang ist. Du weißt es genau. Wir haben auch über den Nord-Süd-Trail hier im Podcast schon des Öfteren gesprochen und gehört. Warum der? Warum jetzt so ein langes Ding in Deutschland?
Ja, ich hatte während Neuseeland hatte ich auch den Soulboy, den Gründer des Nord-Süd-Trails, in Podcasts gehört, unter anderem bei dir. Dann habe ich gesagt, ja, warum nicht? Also Deutschland kenne ich ja, wie gesagt, Odenwald, Schwarzwald, Pfalz. Aber ich habe so viele Wanderwege, auch kürzere, in Deutschland auf der Liste. Wäre doch mal eine Chance. Und dann wollte ich nicht schon wieder bei all den Problemen, die man in der Welt so auch umwelttechnisch mitbekommt, wollte ich nicht schon wieder weit fliegen und dachte, naja, Deutschland musst du auch nicht viel planen. Du buchst einen Zug, fährst nach Sylt, auch ein Vorteil, ja, dass man mit dem Zug hinfahren kann und wanderst einfach. Ja, dann war für mich relativ klar, dass ich die 3700 Kilometer von Sylt bis Oberstdorf angehen werde.
Wie unterscheidet sich jetzt so ein Fernwanderweg in Deutschland von einem in Neuseeland oder du warst ja auch wandern auf dem Balkan oder in vielen anderen Regionen. Was ist das Besondere an Deutschland?
Ich glaube definitiv die Infrastruktur. Die Wege sind meistens, man merkt mittlerweile auch Unterschiede, weil doch der Wanderhype, den ich so vermutet hatte, nachgelassen hat. Also selbst in Ferienzeiten waren viele der Wege gar nicht mehr so frequentiert, wie ich es erwartet hätte. Aber ja, du weißt einfach, es gibt, die Wege sind meistens gut ausgebaut. Es gibt oft Restaurants, es gibt oft Bäckereien, die auch weniger werden, aber aktuell noch relativ häufig da sind. Und du musst einfach den Schildern nachlaufen. Das hast du natürlich in anderen Ländern. Europa ist dann schon relativ ähnlich, je nach Land. Aber gerade in Neuseeland oder in Kanada hast du das halt nicht, ja. Da musst du durch Flüsse durch, gibt's in Deutschland nicht. Ich kann nicht durch den Rhein oder durch die Elbe durchgehen, ja. Da läufst du immer über Brücken. Was aber auch ein ganz anderes Gefühl ist. Also dort habe ich mich, in Neuseeland habe ich mich richtig gespürt. So, ja, du kannst, es kann dir jetzt was passieren, pass auf, ja. Du warst wachsam, du warst immer im Moment, immer achtsam. Das hast du in Deutschland gar nicht müssen, weil du in Deutschland weißt, ja, heute, also die nächsten 5 Tage laufe ich jetzt auf dem Rheinsteig, dann hast du ein Schild, Rheinsteig, läufst einfach dem Rheinsteigschild hinterher. Hat aber auch was, ja, und ich habe es eben genossen, dass die Heimat in all ihren Facetten, in all ihren Unterschieden kennenzulernen. Neuseeland, ich spreche immer davon, weil es eben auch für mich sehr einprägsam war, ist relativ ähnlich von Nord nach Süd. Deutschland gar nicht, ja. Ich meine, du fängst oben an, moin, dann kommt irgendwann guten Morgen, dann kommt irgendwann Morsche und ganz unten dann Servus, ja. Und es ist ja nur die Sprache. Es gibt dann im Norden diese riesigen Rumkugeln, die ich jeden Morgen in der Bäckerei gerne gegessen habe, oder Mettbrötchen und unten halt dann Kaiserschmarrn, Germknödel und so weiter. Und mit der Sprache verändern sich auch die Menschen. Ja, im Norden musste man schon eine Viertelstunde Witze machen, um dann ein Lächeln zu bekommen. Im Süden kommst du, oder in der Pfalz vor allen Dingen, kommst du kaum voran, weil die Leute dich einfach festreden. Ja, was machst du da? Wo gehst du hin? Wo kehrst du noch? Und so, ja. Und es ist einfach, wir in der Heimat haben so viele Facetten, die wir einfach alle entdecken müssen. Leider führt der Wanderweg nicht durch den Osten.
Wenn wir bei der Strecke sind, dieser Nord-Süd-Trail ist ein Weg, ein zusammenhängender Weg von Sylt bis nach Oberstdorf, also von ganz vom Norden bis ganz in den Süden. Wird relativ wenig in seiner ganzen Länge begangen, verbindet aber verschiedene auch bekannte Wanderwege, auf denen ja dann doch immer mal wieder was los ist.
Genau, der verbindet. Es ist in Deutschland nicht so einfach, neue Wege zu konzipieren. Da haben die Wandervereine was dagegen und es gibt ja auch schon alle möglichen Wege. Und da hat sich der Soulboy gedacht, er verbindet die schönsten Wege Deutschlands, die Premium-Wanderwege, zu einem Wanderweg. Ja, es fängt jetzt, wenn man so gedanklich mal durchgeht, unterhalb von Hamburg mit der Lüneburger Heide zum Beispiel auf dem Heideschnuckenweg an. Dann kommt irgendwann der Weserberglandweg, der Rheinsteig, dazwischen noch Rothaarsteig und also ganz viele bekannte. Saar-Hunsrück-Steig dann nach dem Rheinsteig, die Pfalz entlang runter, die Weinstraße entlang runter, auf dem Pfälzer Weinsteig und dann natürlich auch Westweg im Schwarzwald. Und so hast du alle möglichen Landschaftsformen und die entsprechende Tierwelt, je nachdem, auch immer unterschiedlich. Und muss sagen, also Deutschland bietet schon sehr, sehr viel auf dem kleinen Raum, den wir haben.
Wie lange hast du gebraucht für diese 3700 Kilometer?
Das waren 98 Tage brutto mit 2 Wanderpausen.
Die wie lang waren?
2 Tage jeweils, also ein Tag jeweils.
Das heißt um und bei gute 35 Kilometer im Schnitt jeden Tag.
Das waren so 38 pro Tag, ja. Mit den ganzen kleinen Umwegchen, die man vielleicht hat oder Abstechern, waren es 38 pro Tag.
Wahnsinn, das ist sehr schnell. Ist es überhaupt jemand schon mal so schnell gelaufen?
Nee, ich glaube, es war fast Known Time, soweit bekannt. Ein Jahr zuvor waren es, glaube ich, jetzt lass mich lügen, 107 Tage mit weniger Wandertagen, aber einige mehr Pausentage. Ich hatte es gar nicht angestrebt.
Das wäre mal eine Frage gewesen. Gab es einen Plan wieder? Also wo kehrst du ein, Etappen und so weiter?
Nee, ich hatte gar nichts geplant. Also ich wusste, ich laufe in Sylt los. Ich hatte meine Ausrüstung von Neuseeland noch. Und ich wusste, ich muss spätestens nach 120 Tagen brutto in Oberstdorf ankommen. Ansonsten habe ich versucht, von Tag zu Tag zu planen. Irgendwann, als es dann wirklich Sommer und Urlaubszeit wurde, hatte ich dann schon ein paar Tage vorgeplant. Aber ich bin nicht mit dem Plan losgegangen, den ich damals in Neuseeland hatte.
Mit schwerem Gepäck oder eher mit leichtem? Wo bist du eingekehrt?
Ich bin kein Fan von Ultraleicht-Ausrüstung. Solange ich noch Ausrüstung habe, nehme ich die. Und wenn sie mal schwerer ist, ist es gutes Training. Ich bin gestartet, glaube ich, mit 15 Kilo.
Hast du ein Zelt dabei gehabt oder also wie war da der Plan?
Ich hatte ein Zelt dabei und am Anfang habe ich mir geschworen, hey, du erlebst nur so ein richtiges Abenteuer, wenn du draußen übernachtest.
Draußen heißt im Zelt?
Ja, im Zelt. Ich bin nicht der Typ, glaube ich, wie Christine, die dann rechts, links schaut und dann sagt, oh, da ist ein schöner Platz, ich lege mich mitten in den Wald. Ich dachte, dass ich mich oft in Waldhütten lege, einfach entweder mit Zelt oder in so Schutzhütten oder ohne Zelt. Doch die Situation, weißt du ja, ist so Graubereich. Da habe ich mich einfach nicht wohlgefühlt. Weil ich habe immer gedacht, ja, kommt jetzt noch jemand? Oder um 5 Uhr, wenn du fertig bist, kannst du dich jetzt schon hinlegen? Dann kommt jemand und sagt, was machen Sie denn da? War auch ein, zweimal so. Ja, da habe ich mich nicht wohlgefühlt und ich habe den Fehler gemacht und habe mit festen Übernachtungen angefangen. Und dann war der Sprung in die Natur rein relativ schwierig. Ich habe es ein paar Mal gemacht, aber ich habe es versucht auch zu vermeiden.
Hast dann einfach ja kurzfristig irgendwo App aufgemacht und was gesucht, was gebucht, was halbwegs am Wegesrand lag und liegt. Gibt's ja auch, und das können wir dann auch nochmal verlinken in dem Newsletter zum Podcast, von dem Soulboy oder von den Organisatoren oder denjenigen, die sich kümmern um diesen Trail, Infos mit, ich glaube, auch Wassermöglichkeiten, Einkaufsmöglichkeiten und auch Einkehrmöglichkeiten. Ne?
Genau, es gibt 2 Dinge. Das eine ist so eine Ressourcenkarte. Da findest du, wie du gesagt hast, Wasserquellen, manche Übernachtungsmöglichkeiten, Supermärkte, besondere Sehenswürdigkeiten. Die gibt's auch mittlerweile in der Wander-App. Die nennt sich Wanderfreunde. Da gibt's auch den Weg an sich wie Far Out in den USA. Du musst einfach den Weg noch nachlaufen und siehst eben alle paar Meter einen Punkt, der sagt, das ist eine Wasserquelle oder was auch immer. Und du kannst auch Kommentare hinterlassen. Gerade bei Wasserquellen kannst du sagen, ne, die Wasserquelle gibt es aber nicht mehr. Das ist das eine. Du hast aber auch eine Trail Angel Liste. Und da stehen, jetzt lass mich auch lügen, vielleicht 50 bis 100 Trail Angels, die eben am Wegesrand auch sortiert nach Abfolge zur Verfügung stehen zum meistens Übernachten. Und ich hatte in Flensburg, hatte ich die erste Trail Angel Übernachtung. Sie war überraschend, aber sie war so genial für mich, dass ich gesagt habe, ich möchte zwar nicht viel zelten, aber ich nutze jede Chance, die sich zeitlich und von der Verfügbarkeit her eben bietet, dass ich bei Trailinsels übernachte. Und ich habe es am Ende mal zusammengerechnet. Ich habe 11 Mal in der Natur geschlafen, 25 Mal bei Trail Angels und die restlichen 60 Mal in Hotels.
Jetzt ist so eine Durchschreitung von Deutschland ja auch wieder, ist zumindest meine Vermutung, so ein Durchschreiten einer Gesellschaft. Wobei die sich draußen wahrscheinlich nochmal wieder anders darstellt als jetzt irgendwo in der City. Aber wie hast du die wahrgenommen? Weil du hast ja diesen Vergleich. Gehen wir da nochmal hin, also zum Beispiel zu Neuseeland. Wie sind da die Unterschiede?
Kommt ganz auf die Region Deutschlands an. Ich hatte es ja vorhin angedeutet, im Norden sind die Leute schon etwas kühler. Aber auch nur oberflächlich. Ja, die Trail Angels, bei denen ich im Norden bei Hamburg auch übernachtet habe, das war das Herzlichste. Ja. Unterschied zu Neuseeland. Neuseeland zahlst du auch für die Trail Angels, weil das eben von der Masse her gar nicht anders zu bewältigen ist. In Deutschland war alles unentgeltlich. Ja, ich habe da, wie gesagt, diese 25 Mal. Ich habe kostenloses Abendessen meistens gekriegt. Ich habe duschen können, ich habe schlafen können und manchmal ein Frühstück viel, viel besser als in jedem der Hotels, wo ich war, weil sich die Personen, meistens auch Wanderer und Wandererinnen oder zumindest Outdoor-Freundliche, gewusst haben, was sie denn dir eben auftischen müssen, damit du auch weiterkommst. Ich war teilweise so gerührt, weil ich diese Liebe gar nicht erwartet hätte. Mit Menschen, die ich gar nicht kenne, ja. Nur um ein Beispiel zu geben, die Trail Angels, ja, die waren überraschend, aber die konnte ich ja einplanen, die hatte ich auf der Liste. Aber noch viel schöner waren die Begegnungen, wo du gar nicht damit rechnen konntest. Ich war dann in der schleswig-holsteinischen Schweiz unterwegs und habe dann abends neben einem Kiosk offiziell schlafen dürfen. Und da habe ich ein älteres Paar noch während der Öffnungszeiten kennengelernt. Wir haben so gequatscht und dann hatte der Vater oder der Mann gemeint, ja, mein Sohn wandert gerade auch durch Dänemark. Und da hat man halt gleich so ein Connect und was machst denn du hier? Und geniales Abenteuer. Und dann sind die gegangen. Nach 10 Minuten haben wir uns verabschiedet. Und dann wollte die Kioskbesitzerin das Kiosk abschließen, meinte, du darfst dir noch ein Bier raussuchen. Musst aber auch nicht zahlen. Ich so, wie ich nicht zahlen? Ja, das ältere Ehepaar hatte ich eingeladen. Haben gar nichts davon gesagt, ja. Ich poste dann abends meine Wanderung immer bei Komoot auch. Habe ich dann geschrieben, ja, älteres Ehepaar kennengelernt. Und stellt euch mal vor, die haben mich zum Bier eingeladen. Und dann schreiben sie drunter, ja, übrigens, das ältere Ehepaar hatte ich hier gefunden. Wir wünschen dir alles Liebe auf der Reise. Und als ich das gelesen habe, das war so rührend, weil damit rechnest du gar nicht.
Hat diese gute Verpflegung dazu beigetragen, gerade von den Trail Angels, dass du so schnell warst? Oder gab es da noch andere Gründe?
Nee, das war einfach meine Sturheit. Der Hauptgrund war, also wie gesagt, ich hatte gar nicht geplant, die superschnelle Zeit. Ja, wenn ich höre, dass jemand plant, will das und das, dann sage ich, wo ist der Genuss? Für mich zählt immer noch der Genuss und der steht im Vordergrund. Aber wie du weißt, im Norden oben ist ja alles super flach. Und da habe ich halt gleich mal mit 50 Kilometer Tagen angefangen. Und habe ich gemerkt, oh, der Körper macht's mit. Ja, ich hatte eine kleine, nicht angehende Verletzung, aber habe ich gemerkt, ja, der Körper macht's mit. Hatte aber immer noch keinen Plan, weil ich dachte schon so am Anfang, ja, du gehst 6 Tage wandern, dann machst einen Tag Pause, so irgendeinen regulären Rhythmus. Ja, und ich weiß nicht. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, eigentlich will ich noch keine Pause machen. Ja, das Wetter ist ja eigentlich ganz gut, kannst ja auch weitergehen. Dann habe ich schon gemerkt, obwohl mir Deutschland super gefallen hat, hat mir die Herausforderung gefehlt im Sinne von Gefahr, Abenteuer, Wildnis. Ja, du musst, also in Anführungszeichen musst du ja nur entlang laufen. Und dann habe ich eben den Anspruch irgendwie in der Anstrengung gesucht. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, es läuft ja doch ganz gut. Pause machen brauche ich nicht körperlich. Ja, lohnt sich jetzt ja auch nicht mehr. Und dann habe ich, sobald ich absehen konnte, dass ich es erreichen kann, dachte ich, jetzt ziehst du auch durch.
Jetzt hast du gerade eine kleine Verletzung angesprochen. Ist die nochmal aufgepoppt irgendwann? Hat die sich nochmal gemeldet?
Ja, ich hatte so zwei Malärchen. Also das eine war, nach 2-3 Wochen kannte ich aber auch aus Neuseeland, habe ich meinen eigenen Knöchel nicht mehr gesehen. Und dann dachte ich, ja, wenn ich jetzt zum Arzt gehe, was sagt der? Der sagt, mach Pause. Ja, und nicht nur einen Tag, sondern halt gleich mal 4-5 Tage. Darauf habe ich ja, egal ob ich müde bin oder nicht, gar keinen Bock. Ja, so ein Tag ist okay, aber 5 Tage Pause irgendwo in der Unterkunft, nee. Und dann war ich bei Trail Angels abends wieder und da steht da so mit groß aufgerissenem Mundwerk, wie ich es immer habe, in der Küche und sagt, naja, also ich gehe doch nicht zu einem Arzt. Der sagt, der macht Pause. Und dann sagt die Javanna, Jan, ich habe es nicht gesagt, aber ich bin Militärärztin. Ich so, nein. Wenn ich will, guckt sie sich's mal an. Dann habe ich gesagt, ja, mach mal. Und dann hat sie gesagt, ja, es könnte eine angehende Knochenhautentzündung sein. Wenn ich aber ohne Probleme laufen kann, dann soll ich einfach weiterlaufen. Dann hat sie mir auch eine Salbe mitgegeben, dann war es innerhalb von 2 Tagen wieder weg. Das war das eine. Und das andere war dann, ich hatte morgens immer Probleme, in den Rhythmus zu kommen. Ich hatte immer, meine Sehne hat immer richtig geschmerzt. Nach 5 Minuten Laufen war das wieder okay. Das hat tatsächlich auch bis zum Ende dann durchgehalten. Und sogar, obwohl ich mich da nicht mehr so viel bewegt habe, noch 1-2 Monate hinten dran. Aber mittlerweile ist wieder alles geölt.
Jetzt habe ich gerade die letzte Folge gemacht zum Thema auch extreme Strecken, ja, also gerade im Wandern, aber auch im Laufen, was gerade so ein Trend ist und weiter sich dynamisch entwickelt, habe ich das Gefühl. Immer weiter, immer über den Schmerz. Und wenn du das jetzt erzählst, 50 Kilometer und dann tat was weh und dann bin ich weiter. Wie ziehst du da für dich die Linie zwischen, jetzt wird es hier unvernünftig auch und macht eigentlich gar keinen Sinn mehr? Kommt da irgendwann diese Frage auch mal bei dir innerlich auf? Ey, warum machst du das jetzt eigentlich? Fahr mal runter. Gibt es da so eine Auseinandersetzung bei dir?
Wenn ich alleine bin, eher nicht. Also ich habe deine Folge heute Morgen schon mit Spannung gehört. 100 Kilometer oder auch 24 Stunden, egal wie viele Kilometer, da habe ich keinen Bock drauf. Ich möchte die Natur sehen. Wenn ich mal sage, es gibt eine Vollmondwanderung, ist es was anderes. Aber einfach nur wandern im Dunkeln, nur damit ich gewandert bin, das ist nicht meins. Aber wenn ich so eine lange Wanderung mache, dann gehört so das Limit zu pushen für mich mit dazu. Ich meine, ist eine lange Wanderung über 50 Tage ist eh schon Anspruch. Aber mich dann auch mal, wenn es sein muss, täglich zu pushen, ist auch okay. Aber immer noch mit Aussicht, ich will Fotos machen. Es soll bitte nicht regnen, wenn es geht. Ich möchte das genießen.
Hast du persönliche Themen, die du bewegst auf so einer Wanderung? Und welche sind es?
Ich hatte es mir vorgenommen, tatsächlich während Neuseeland oder davor eben vorgenommen. Habe dann aber realisiert, ich bin so durch die Natur in Anspruch genommen. Durch dieses Schauen, durch dieses Genießen, durch das Fotografieren dann auch, dass das eher in den Hintergrund rückt. Ich verändere mich aber auf den Wanderungen. Die Veränderung, der Wandel, den ich in Neuseeland erlebt habe, der war natürlich sehr viel krasser, weil das war ganz neu und für mich das beste Erlebnis in meinem Leben.
Inwiefern warst du anders, als du angekommen bist?
Naja, wie du schon angedeutet hast, durch deine Fragen war ich am Anfang sehr penibel, planerisch, ja, vielleicht auch manchmal unflexibel. Und das war ich, also fragst du am besten jetzt meine Eltern oder meine Freundin. Gut, die kannte mich vorher nicht. War ich hinterher nicht mehr komplett das Gegenteil, aber auch nicht das Gleiche. Ja? Ich war viel offener. Mir ist Status gar nicht mehr wichtig. War es vorher auch bedingt, aber jetzt gar nicht mehr. Ja, ich sage das natürlich aus einer Perspektive, wo ich auch ein gewisses Einkommen habe. Aber es gibt mir gar nichts, ob ich jetzt einen Porsche fahre oder so und so viel Geld auf dem Konto habe. Es zählt nur, dass ich mir damit was finanzieren kann, was mir Spaß macht, das Wandern. Ich würde sagen, ich bin jetzt auch sehr viel resilienter. Mich bringt so leicht nichts mehr aus dem Tritt.
Ich kann es total gut nachvollziehen, dass auf so einer großen Wanderung, und es denken ja immer viele, dass dann da, was weiß ich, was für ein Raum ist für die großen Fragen des Lebens. Ich habe es auch in dem Abenteuerland-Film gesagt. Es war bei mir da ähnlich. Es ist, nee, also du kaust diese Fragen dann nicht durch. Du bist eher am Gucken. Bei mir war es das Paddeln, ja, wie steckst du jetzt das Paddel ein? Und dann machst du einen nach dem anderen und dann durchaus auch immer, vielleicht geht es dir ähnlich, wie viele Kilometer habe ich denn jetzt schon, ja, oder was kommt morgen, wie weit schaffe ich es morgen, oder was sehe ich jetzt hier, ne, auf meinem Weg, was erlebe ich? Und es rückt total in den Hintergrund. Mir ist es sogar völlig ganz egal geworden, gefühlt, was jetzt da diese Fragen, ne, ob ich da jetzt Antworten drauf finde, auf die ich mir vielleicht vorher irgendwie so formuliert habe oder ausgedacht habe. Die Fragen hat gar keine Rolle gespielt. War gar nicht wichtig in dem Moment. Und dennoch, wie du sagst, verändert man sich ja. Also ich habe es zumindest getan, du hast es auch gerade erzählt, dass es bei dir der Fall gewesen ist. Hat sich deine Verbindung, deine Beziehung zur Natur auch in irgendeiner Art und Weise verändert?
Ja, ich habe Angst, das zu verlieren, was wir aktuell noch haben. Und auch wenn man das alles mitbekommt, was da heutzutage um uns herum und weltweit stattfindet, bin ich irgendwie machtlos. Ich möchte gerne was ändern, verstehe aber auch, dass es sehr schwierig ist, was zu ändern, ja, weil alles voneinander abhängt und Jetzt kann ich sagen, das eine, ja, ich fliege nicht. Ist das die Lösung? Also ist das die Weltlösung? Nein, die Welt fliegt weiterhin, ja, in millionenfacher Anzahl. Ich möchte auch wieder in Urlaub fliegen mal. Muss ja nicht immer um die Welt sein, kann auch mal ein bisschen kürzer sein, ja. Aber ich glaube auch, Reisen und fremde Kulturen zu erkunden, das erweitert den Horizont und macht offen für, schafft auch Verständnis für andere Kulturen und die Anforderungen der anderen Gesellschaften um die Welt herum. Also ich verstehe das. Aber allein, wenn ich auch die Autos sehe zum Beispiel, ich hab selbst auch ein Auto, ich bin ja nicht viel besser als der Rest. Wohin sollen wir denn gehen? Ja, was ist denn die Lösung als Gesellschaft, als Land? Und Land ist ja nicht die Komplettlösung, wir sind ja auch nur ein kleines Land auf der Welt. Und da habe ich wirklich Angst, wann das alles zu spät ist und wir das vielleicht gar nicht mehr retten können.
Ist es nur eine Angst oder entsteht daraus auch in irgendeiner Form ein verändertes Verhalten? Machst du Dinge anders? Führst du Gespräche anders?
Ich gehe, was nicht immer gut ist, auch gerne in Konflikt diesbezüglich. Ja. Oder eine Situation, wo ich jetzt dann, ich meine, es ist nur auch ein Tropfen Wasser auf einen heißen Stein. Wir fliegen jetzt nochmal auf die Kanaren eine Woche zum Wandern, wo ich dann so beiläufig gefragt habe, meine Freundin, kennst du Kompensation? Machst du das auch? Können wir doch mal machen. Wo es jetzt nicht ganz so reagiert hat, wie ich, ohne die Gründe zu benennen, wie ich es gerne gehabt hätte. Da denke ich mir dann teilweise, warum versteht man das jetzt nicht? Und ich meine, wie gesagt, es ist ja auch so ein Keuschheitsblatt. Ne? Ist ja, du erkaufst dir etwas, Absolution für deine Sünde, die du gerade begehst. Aber für mich ist es halt schon so, ja, in dem Moment muss ich fliegen, weil ich kann jetzt nicht auf die Kanarischen Inseln schwimmen. Dann mache ich es eben, aber ich tue etwas Gutes dafür, dass es hoffentlich nicht so schlimm ist, wie ich es ursprünglich verursacht habe. Diesen Konflikt muss man mit sich selbst ausmachen.
Ich finde es ganz interessant zu sehen, dass bei uns auch gerade zeigt, wie es oft ja in anderen Ländern ist, wo wir dann manchmal mit dem Finger drauf zeigen oder drauf gezeigt haben, dass doch die wirtschaftliche Situation, die eigene, auch immer ein Stück weit den Blick auf die Bedeutung des Umweltschutzes verändert. Also ganz konkret, vor ein paar Jahren hätten wir fast noch eine grüne Kanzlerin bekommen. Ja, da waren die Grünen ganz oben und nun geht es uns irgendwie dann doch wirtschaftlich nicht so gut und wir setzen andere Prioritäten und das ist, ich sage mal so, ein grünes Denken ist doch sehr wieder in den Hintergrund gerückt. Und das ist ja was in vielen anderen Ländern auch einfach der Fall ist, ja, wo die Menschen erst so sagen, wir wollen uns erstmal hier darum kümmern, dass es uns vernünftig geht, ja, dass wir ein gutes Leben führen und dann können wir gerne mal uns um die Umwelt kümmern. Und das ist sicherlich auch so ein Thema, was man irgendwie angehen muss, weil so kann es auch nicht funktionieren. Aber ich finde ganz interessant, dass wir das gerade spüren. Und das ist keine gute Entwicklung mit Sicherheit in Deutschland. Das sehe ich auch. Ne? Die Frage ist genau, was bedeutet das für uns? Wie gehen wir damit um? Ne? Werden wir jetzt keine Lösung finden, wir beiden. Ne? aber das wirklich auch, habe ich in anderen Zusammenhängen auch gesagt, dieses nicht einfach gleich Totschlagargument und du siehst das so, das ist falsch, ja? Sondern wirklich auch versuchen zu verstehen, warum Menschen sich so verhalten, wie sie sich verhalten oder Ansichten haben, wie sie eben Ansichten haben. Führt uns jetzt ein bisschen weg oder hat uns weggeführt vom Wandern, ja, aber ist ja durchaus auch was, ja, was dann einfach damit einhergeht, wenn du viel in der Natur bist und so sind wir drauf gekommen, diese Verbindung zur Natur und auch ein Kümmern, ja, oder sich kümmern wollen und dieses, so ist es mir ergangen in den letzten Jahren, nicht mehr nur, hey, in der Natur mache ich irgendwas, ja, oder die bietet mir eine Bühne, ja, oder eine Kulisse für was ich gerne mache, oder sie dient mir in irgendeiner Form als Ressource. Nee, die ist eine Begleiterin irgendwie, ne? Eine Partnerin auf Augenhöhe.
Ja, genau. Und vor allem, also mir ging es dann so, ich hatte schon erwartet, dass ich gewisse Wildtiere sehe. Aber die Vielfalt, die du dann doch wieder siehst, war dann sehr überraschend. Ja, leider habe ich keinen Wolf gesehen. Leider hätte ich mal gerne aus der Entfernung gesehen. Aber dann liegst du in so einer Waldhütte im Schwarzwald und denkst, was kruschtelt denn da die ganze Zeit im Gebälk? Dann waren es Siebenschläfer, die da oben rumgeturnt sind. Und das zeigt dir halt doch, wie divers, und wir sehen ja auch mit unserem Auge nur eine gewisse Anzahl von Lebewesen, wie divers doch alles ist. Und dann achtest du, glaube ich, viel mehr auf das, was du denn auch schützen könntest oder kannst.
Wenn wir über Deutschland, das Wandern in Deutschland sprechen, und das tun wir, nun haben wir jetzt auch schon ordentlich, würde mich nochmal interessieren, du hast gesagt, du hast nicht nur diese große Wanderung in Deutschland gemacht, sondern immer wieder auch kleine. Seien es Tageswanderungen, seien es Wochenendwanderungen oder auch über ein paar Tage. Wenn ich dich jetzt frage, was empfiehlst du? Tageswanderung, fangen wir mal damit an. Also für einen Tag in Deutschland loszugehen. Hast du da so einen heißen Tipp?
Ich mag ja die Pfalz. Jetzt nicht nur aus der regionalen Nähe zu mir, sondern einfach dieses Zusammenspiel. Man kann wandern, schöne Wälder, die Menschen, ja, du kommst immer ins Gespräch, egal wo du hinkommst, einfach durch diese Weinkultur. Es gibt überall Biergärten, in Anführungszeichen, wo man eben Wein trinken kann. Du hast den Wein dann auch. Das Essen ist grandios günstig noch im Vergleich zu dem Rest Deutschland. Ja, so die Pfalz ist schon eine meiner Lieblingstouren, ja.
Gibt es einen ganz konkreten Weg auch in der Pfalz?
Boah, das ist jetzt schwer. Habe ich schon so viele gemacht. Es gibt einen Weg, wie der Name heißt, weiß ich gerade nicht. Der führt bei Annweiler am Trifels vorbei. Und da gibt es so ein Dreigestirn aus Burgen und Felsen. Also einmal die riesige Burg Annweiler und dann ein Felsen und noch eine weitere Burg. Und die sieht man aus gewissen Perspektiven immer wunderschön.
Du bist ja jemand, der gar nicht so sehr sich selbst die Touren zusammenstellt, sondern dann schon guckt, was gibt's so, ne?
Genau, ich lese ganz viel und da bin ich auch ein bisschen süchtig. Ich lese ganz viele Wanderwege und lade mir dann aber auch immer alle runter. Ja, keine Ahnung, wenn in einschlägigen Outdoor-Magazinen halt irgendwas empfohlen wird, dann gucke ich, wie ich an die ganzen GPS-Tracks rankomme und habe daheim jetzt eine Datenbank, die ich auf einer digitalen Karte eben angeknüpft habe, wo ich alle Wanderwege, die ich kenne, hinterlegt habe. Und so kann ich einfach draufschauen. Oder wenn du jetzt mal eine Wanderung empfiehlst, deine Lowest to Highest sind auch alle da drin, dann habe ich die halt bei mir abgespeichert und sehe genau, okay, rot, die kann ich noch machen und grün, die habe ich schon gemacht. Und so kann ich dann auf einen Blick, jetzt gehst du mal, keine Ahnung, nach Bayern in die Region Nürnberg und dann sehe ich da alle möglichen Touren, die mir bekannt sind. Was ich sehr komfortabel finde, weil fast alle, die irgendwo empfohlen werden, sind ja auch empfehlenswert schön. Und ich muss nicht lange im Internet suchen, was könnte ich denn heute machen, sondern ich gucke einfach drauf. Wenn meine Freundin sagt, wohin wollen wir denn, gucke ich drauf und sage, ah, da haben wir noch was gar nicht abgegrast, dann gehen wir doch dahin.
Wochenende wandern in Deutschland, wohin da?
Da würde ich sogar tatsächlich schon in die Berge gehen. Ja, dann mir eine schöne Hütte raussuchen, da dann hochwandern, oben übernachten und wieder runter. Gibt es in Deutschland nicht allzu viele Möglichkeiten. Ich würde wahrscheinlich den Schrecksee, ist leider schon sehr touristisch, und da im Umkreis Landsberger Hütte oder Name habe ich gerade vergessen, unterhalb vom Hochvogel ist noch eine Hütte, da übernachten und dann am nächsten Tag über die Grade zurück wieder runter.
Was hat dich in Mittel- und eher dann Norddeutschland noch besonders begeistert?
Ich muss sagen, ich war positiv überrascht von der schleswig-holsteinischen Schweiz. Einfach, weil es sehr viele Seen gibt, natürlich sehr einfach zu laufen auch, aber damit habe ich gar nicht gerechnet. Ich hatte eigentlich gar keine Vorstellung, was da oben so an Wanderwegen, bis auf den Heidschnuckenweg, so ist. Und der Heidschnuckenweg, wenn das Wetter etwas wohlgesonnener gewesen wäre, wäre der auch traumhaft gewesen. Und gerade jetzt im Spätsommer dann, wenn alles blüht, ist natürlich traumhaft da oben. Das ging aber von der Wegplanung her einfach gar nicht.
Wenn du dein Leben jetzt mal als große Wanderung siehst, ja, wo würdest du sagen, an welcher Stelle stehst du gerade?
In der vorderen Hälfte. Ich meine, ich bin zwar alterstechnisch jetzt schon mittendrin, hoffe ich, und nicht auf der zweiten Hälfte, weiß man aber nie, das muss man sich auch immer vor Augen halten. Ich glaube, so erstes Drittel, weil ich jetzt erkannt habe, ich meine, ja, Wandern war schon immer mein Hobby. Jetzt weiß ich, ich möchte lange Wege wandern, muss auch nicht nur wandern sein, aber lange weg und lange raus. Ja, jetzt kann der Spaß anfangen. Ja, jetzt habe ich mich zweimal warm gelaufen, jetzt können wir es richtig krachen lassen.
Wie hoch sind wir gerade? Sind wir in den Bergen, sind wir hochalpin oder geht's schon langsam wieder ins flachere Gelände?
Ich glaube, wir sind noch am Aufstieg.
Wow, ja, da wünsche ich dir, dass es da oben eine gute Aussicht gibt.
Hoffe ich auch.
Ja, dass du noch ganz, ganz viel erlebst und dass du, ja, wenn es mal mühsam wird, dann viel hast, auf was du zugreifen kannst, was da schon in deinen Erinnerungen und in deinem Erfahrungsschatz steckt.
Ja, sicherlich. Danke dir. Ich meine, man lernt ja, selbst wenn mal was passiert, es ist nicht das Ende. Also man bekommt immer Hilfe. Oder wie man so sagt, the trail provides. Ja, also es wird immer was kommen, was dir die Situation wieder erleichtert.
Jan, ich danke dir ganz herzlich, dass du da warst für das Gespräch.
Danke dir, Christo. Alles Gute für dich.
So, ich hoffe, da war jetzt, wie ich das anfangs angekündigt habe, ordentlich Inspiration dabei und du kriegst die in deinem Kopf sortiert für alles, was da so kommt und die Ideen, die du möglicherweise hast. Ein paar Inspirationen in Form von Links und Informationen, die packe ich noch in den Newsletter rein, der jetzt zu dieser Folge am Wochenende erscheint. Dieser Newsletter begleitet ja den Podcast regelmäßig und da gibt's immer wieder Tipps und Infos auch über die Themen aus den Podcast-Folgen hinaus. Und diesen Newsletter kannst du abonnieren, wenn du es noch nicht getan hast, unter christoförster.com/frei raus. Danke dir fürs Zuhören. Nächsten Dienstag gibt's eine neue Folge frei raus und da freue ich mich natürlich, wenn du wieder dabei bist. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit. Love.